Wie angekündigt, liebe Geschwister, ein Pauluswort, das wir gut kennen, aus 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Amen. Das ist einer der vielen Sätze aus dem Neuen Testament, die wir fast mitsprechen könnten, die uns so geläufig sind, die uns gefallen, in denen das Wunder der Gnade Gottes beschrieben wird. Und wir könnten ja auch noch viele andere Gnadenworte hinzufügen, weil wir die genauso lieben. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Was für wunderbare Worte das sind. Paulus scheint regelrecht in ihnen zu schwelgen, kann nicht genug kriegen und wir vielleicht auch nicht. Solche Worte tun einfach gut in einer Leistungsgesellschaft. Damit will Paulus doch sagen, was ich auch früher so gewesen bin und getan habe, dass ich jetzt ein Jesus-Fan bin, sogar ein erfolgreicher Übersetzer der Jesus-Botschaft, ein Neuland-Gemeindegründer. Das hat allein die Gnade Gottes an mir bewirkt. Mehr als seine Gnade ist nicht nötig. Und wer von uns diese kostbare Gnade an seinem eigenen inneren Seelenzustand in seinem Herzen und in seinem ganzen Leben erfahren hat, wem sie bewusst ist, dieses Geschenk, der wird sie immer wieder hochhalten als das Grundereignis seines Glaubens. Wie Martin Luther zum Beispiel, dem in seinem Turmerlebnis in Wittenberg die Gnade Gottes auf einmal ganz groß wurde. Ich muss also keine Sündenablassbriefe kaufen. Ich muss keine 12 Vaterunser beten. Ich muss nicht zur Ohrenbeichte gehen jede Woche. Die Botschaft der Reformation heißt schließlich allein die Gnade, allein der Glaube, allein Jesus Christus. Mehr braucht ihr nicht, um frei zu werden aus der babylonischen Gefangenschaft eurer Herzen. Liebe Schwestern und Brüder, solche Ausschließlichkeitssätze täuschen aber auch ein wenig darüber hinweg, dass es natürlich noch andere Sätze im Evangelium gibt, die uns mahnen, es doch wiederum auch nicht zu leicht zu nehmen. Immer wieder ist im Neuen Testament von einer eigenen Reaktion des Menschen auf die erfahrene Gnade die Rede, von einer Entscheidung zwischen breitem und schmalem Weg, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Himmel und Hölle. Also doch nicht allein die Gnade, der Glaube, Jesus Christus. Gibt es unter Christen auch darüber Verschiedenheiten im Denken? Ich will euch mit hineinnehmen in eine Geschichte, die mir wieder wichtig geworden ist, als ich mein Lieblingsbuch, die großartige Bach-Biografie von Hans Frank, 1960 im Union Verlag erschienen, wieder einmal gelesen habe. Und letztens bin ich dort über ein Ereignis gestolpert, das Bach an seinem zweiten Thüringer Wirkungsort Mühlhausen nach Arnstadt im Jahr 1707 widerfahren ist. Nein, kein Ereignis, es ist eher ein Phänomen, wie es rund 150 Jahre nach der Reformation und nach dem Dreißigjährigen Krieg allgemein im evangelischen Glauben in Deutschland und Europa anzutreffen war und bis heute ist. Was meine ich? Martin Luther hatte gelehrt, dass der Mensch in seiner Sünde niemals durch Erfüllung von Geboten und Gesetzen und Ritualen vor Gott gerechtfertigt wird. die bei jedem Menschen eingetragene Grundschuld kann nur durch den Opfertod Christi gesühnt und dessen Segnung nur durch den Glauben ergriffen werden. Jedoch so stark und so rein diese biblische Lehre auch war, im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahrzehnte, wurde sie verunreinigt und abgeschwächt. Die Leute sagten nun im Umkehrschluss rund 150 Jahre später, ja, wenn unsere guten Werke für die ewige Seligkeit nicht ausreichen, warum sollten wir dann gute Werke tun? Und wenn Christus alle unsere Sünden getilgt hat, warum sollen wir uns dann das Leben durch Buße verdüstern? Wir glauben an die Gnade und wir lieben das Leben. Diese Vereinfachung, diese unerlaubte Abkürzung wurde schon damals in Mühlhausen durch den jungen Pfarrer Georg Eilmar an der Marienkirche vertreten, der also ganz und gar lutherisch die Gnade allein predigte und richtig anpredigte gegen alles Papsttum. Jedoch schon 30 Jahre zuvor war in Frankfurt, Dresden und Berlin der begabte Prediger Philipp Jakob Spener gegen diese Veräußerlichung und Verfälschung des Reformationsgedankens aufgetreten. Im Jahr 1675, nach 150 Jahren evangelischen Glaubens, versuchte er, die einstigen Ergebnisse der Reformation zu reformieren bzw. zurechtzurücken. In seinem programmatischen Buch Pia Desideria, zu Deutsch herzliches Verlangen nach gottgefälliger Besserung der wahren evangelischen Kirche. Und seine Lieblingsworte darin sind, neben der Rechtfertigung, Wiedergeburt und Heiligung des ganzen Lebens. Wiedergeburt meint eine qualitative, verinnerlichte, geistliche Verwandlung des Menschen, die allein durch die Begegnung mit Gottes Gnadenbotschaft zustande kommt. Und Heiligung ist der daraus folgende Wachstumsprozess, die Profilbildung, um ein tätiger Christ zu sein und zu werden. Neben Philipp Jakob Spener gehörten in Deutschland August Hermann Francke und Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf zu den namhaften Wegbereitern dieses neuartigen Pietismus, wie man ihn später nannte. Aber im beschaulichen Mühlhausen war es im Bachjahr 1707 der evangelische Superintendent Johann Adolf Frohne, Hauptprediger an der Kirche Divi Blasii, später einfach Bachkirche Mühlhausen genannt. Dieser Superintendent Frohne, der überhaupt keine Kämpfernatur war, aber ein Bekenner des Glaubens, beklagte immer wieder den Missbrauch der Lehre von der Rechtfertigung durch Christus. Das evangelische Volk verlasse sich zu 90% darauf, allein durch den richtigen Glauben das Heil zu erlangen, ja zu besitzen, und übersieht, dass ein echter Glaube notwendigerweise Früchte des Glaubens hervorbringt, wie es schon im Evangelium heißt, jeder gute Baum bringt gute Früchte. Matthäus 7, Vers 17. Die aber, so Frohne, fehlen weithin in der Kirche der Reformation. Und die Folge davon ist, dass es schon zu Bachs Zeiten Krach in der ganzen evangelischen Christenheit gab, nicht nur in Mühlhausen. Es gab Trennung und Flucht in Konventikel und Sondergemeinschaften, wie zum Beispiel die landeskirchliche Gemeinschaft innerhalb der Landeskirche selbst, oder wie die Baptisten und wie die Methodisten und andere pietistisch geprägte Kirchen. Nun können wir heute Morgen die Folgen der Reformation und die Zeit danach nur sehr verkürzt darstellen. Es ging jedenfalls damals ein gewaltiger Umbruch vonstatten, als Teile dieser riesigen römisch-katholischen Volkskirche, dieser 90%-Kirche, plötzlich von allem frommen Leistungsdruck befreit waren und sich evangelisch nannten. Und das für das einfache Volk zu kommunizieren, brauchte es griffige Slogans, Überschriften, Schlagworte, die ihnen die neue Glaubensrichtung regelrecht einhämmerten. Sola gratia, die Gnade. Sola fides, allein Glaube. Solus Christus, mehr braucht ihr nicht. Aber 100 und mehr Jahre später hatte sich auch diese gewisse Gleichgültigkeit und Selbstverständlichkeit eingestellt. Man wusste sich in Gott geborgen, alles paletti, alles wird gut. Das Evangelium in der evangelischen Christenheit wird so für viele mehr oder weniger zum geistlichen Beruhigungsmittel, zur Trostpille für krisenhafte seelische Zustände. Ja, natürlich, das Evangelium ist ja zuallererst auch eine Trostbotschaft. Gott sagt Ja zu dir, wie und wer du auch bist, du wirst niemals aus seiner Liebe herausfallen. Das ist eine Zusage, die völlig zu Recht viele Menschen aufbaut, Kranke, Verzweifelte, schuldig gewordene, Sterbende. Aber das Evangelium ist auch ein Beunruhigungsmittel, ein Aufputschmittel. Wer es ernst nimmt, der begegnet darin Forderungen, die irritieren können. Und das wollte Jesus meines Erachtens auch so. Selbstverständliches in Frage stellen, verkrustete Strukturen aufbrechen, letztlich Reich Gottes bauen, Welt retten. Mit der Erinnerung an Johann Sebastian Bach und an die frühen Pietisten waren wir jetzt zeitlich im 17., 18. Jahrhundert unterwegs. Das ist natürlich sehr, sehr lange her. Nur 80 Jahre ist es her, dass wieder ein kirchlicher Lehrer und Prediger ebenfalls in dieser Sache von sich reden machte. Es ist Dietrich Bonhoeffer. Uns allen durch sein schönes Gedicht von guten Mächten wunderbar geborgen, bekannt. Und wir merken, trösten konnte Bonhoeffer natürlich auch, weil er ja selbst Trost braucht. Aber schon 1937 hat er sich mit dem Phänomen beschäftigt, von dem wir heute sprechen, dass die evangelische Kirche dazu neigt, den Menschen grenzenlose Annahme zu predigen und dabei den Preis der Nachfolge verschweigt. Die 1930er Jahre sind bereits überschattet vom aufziehenden Zweiten Weltkrieg. Pogrome liegen in der Luft und die Kirche ist dabei, sich den braunen Gedanken anzupassen. Für Bonhoeffer der Anlass, in fieberhafter Eile diverse Statements und Bekenntnisse zu formulieren, um der Kirche die innere Kraft zu geben, sich gegen den beginnenden Nationalsozialismus zu stellen. Mit schlimmen Folgen für ihn. 1937 schließt die NS-Regierung das Predigerseminar in Finkenwalde bei Stettin, in dem er Theologie lehrte. 1943 muss er ins Gefängnis, 1944 erneut, bis er 1945 noch kurz vorm Ende von den Nazis im KZ Flossenbürg ermordet wird. Warum? Bonhoeffer lehrte in seinen Vorlesungen den Studenten, das geringe Christuszeugnis und die mangelnde Widerstandskraft in den evangelischen Kirchen als Folge einer falsch verstandenen Gnade, einer billigen Gnade und behauptet, daran geht die Kirche zugrunde. Gnade kann nur und muss teure Gnade sein. Sie muss uns etwas wert sein und sie muss gelebt werden. Gelebte Gnade heißt deswegen auch ein berühmtes Buch unseres ehemaligen Bischofs Walter Kleiber und Manfred Marquardt. Gelebte Gnade. Auch heute sind Bonhoeffers mahnende Worte wieder hochaktuell in manchen Gesprächen und Interviews und auf Konferenzen wird es wieder beklagt, die Kirchen hätten weithin ihr klares Profil verloren. Sie kennen ihren Auftrag nicht. Sie versuchen es mit Strukturveränderungen, Gottesdienstreformen, mit moderner Sprache und Liedern wiederzugewinnen, aber es gelingt nur selten. Auch die neuerliche Trennung innerhalb unserer EMK wird nicht wirklich helfen. Bonhoeffer schrieb 1937, es ist die billige Gnade. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware. Verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird, Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Man sagt, das sei ja gerade das Wesen der Gnade, dass die Rechnung im Voraus für alle Zeit beglichen ist. Billige Gnade heißt aber Gnade als Lehre, als Prinzip, als System, heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit. Teure Gnade aber ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hat. Sie ist die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt. Sie ist der Ruf Jesu Christi, auf den hin der Jünger seine Netze verlässt und nachfolgt. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt, aber den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft. Und was Gott teuer ist, kann uns nicht billig sein. So Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch Nachfolge. Und trotz der schweren Sätze, liebe Schwestern und Brüder, haben wir wohl verstanden. Billige Gnade halbiert das Evangelium geradezu. Es wird zu einer Art Fernsehprogrammzeitschrift, das heißt, ich suche mir nur die Sendungen aus, die mir gefallen. Taufe, Einsegnung, Konfirmation, Hochzeit, Besuch durch den Pastor, ja, bitte. Das andere? Nein, danke. Jesu Spuren folgen, an seinem Reich mitbauen, das Tun des Gerechten in der Welt, Nächstenliebe, Friedensliebe, für die Wahrheit eintreten oder auch nur treu meinen Platz in der Gemeinde ausfüllen, Zeuge Jesu sein, das ist nichts für mich. Für Bonhoeffer liegt darin das größte Missverständnis von Luthers Rechtfertigungslehre, dass die Gnade uns vom Gehorsam gegenüber Gott freistelle, dass auf die Gnade kein Handeln folgen muss. Liebe Gemeinde, Jesus war ein Anwalt der teuren, der konsequenten Gnade. Er hat nicht nur gesagt, wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Sondern er hat das Kreuz auf seine eigenen Schultern genommen und nach Golgatha getragen. um dort einen schmählichen Tod zu sterben. Damit hat er der Billiggnade, der einfach so Gnade, ein für allemal den Riegel vorgeschoben. Am Kreuz Jesu aber, diesem Ort der unendlichen, aber eben teuren Gnade Gottes, kommt das Christentum zu keiner Zeit vorbei. Freilich ging im Christentum das Bewusstsein von der konsequenten, der gelebten Gnade schon sehr viel früher verloren. Schon in den ersten Jahrhunderten mit der Ausbreitung des Christentums in seiner Entwicklung hin zur Staatskirche. Aber genau in dieser Zeit zeigte sich auch eine gegenläufige Entwicklung. Im 3. und 4. Jahrhundert entsteht das christliche Mönchtum. Menschen verlassen um Christi und des Evangeliums willen ihren Besitz und versuchen in alltäglicher Übung die Gebote Jesu radikal zu befolgen. Als Einsiedler in der Wüste oder in Gemeinschaften an besonderen klösterlichen Orten. So war das Mönchtum ein stiller Protest gegen die Verbürgerlichung des Christentums, gegen ein Evangelium zu herabgesetzten Preisen und ein Versuch, so als Christ seinem geliebten Schmerzensmann Jesus nachzufolgen. Liebe Geschwister, große Ziele lassen sich nur erreichen, wenn es viele Menschen gibt, die bereit sind, dafür auch einzustehen und sich einzusetzen. Aus diesem Grund fordert die Bibel uns mehrfach auf, der Berufung würdig zu leben, mit der ihr berufen seid. Epheser 4, Vers 1, Philipper 1, 27. Die Reihenfolge ist also richtig. Erst kommt die Gnade. Sie ist es, die uns frei macht. Aus Dankbarkeit folgt daraus die Heiligung. Wir könnten auch sagen, es beginnt mit Gott, aber es geht hin zum Menschen. In diesen beiden hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und weil fast alle biblischen Geschichten von dieser Reihenfolge berichten und nicht beim ersten Schritt stehen bleiben, darum machen diese zwei Bewegungen schlichtweg das Evangelium zum Evangelium. Und die Kirchen der Reformation müssen zwei neue Schlagwörter oder Slogans formulieren und verbreiten. Erstens, die Gnade Gottes und Jesu entfaltet sich erst dort, wo wir sie mit anderen teilen. Zweitens, nicht billige, sondern teure Gnade für ein Christsein und eine Kirche mit Profil. Amen.